Do the two in Detroit, sit in the hail.
Couch TV.
Mayor Talks and Posick.
Hey now.
D4. D4.
Ich habe gerade einen Typen gesehen, der aus den Mülleimern gegessen hat. Da haben sich einige Fragen aufgetan. Kann man immer von sich ausgehen? Das heißt, nur weil ich und viele von euch sagen, würde ich niemals machen, heißt es, dass niemand das machen würde? Oder ist es inzwischen so weit, dass der an diesen zahlreichen Tafeln, die es erfreulicherweise gibt, wo arme Leute Essen kriegen, dass der da nichts kriegt, weil das zu bürokratisch ist und er sich dann sagt, naja, dann besorge ich mir sowas aus den Mülleimern. Oder ist er einfach nur verrückt und der ist auf einem Stand, wie viele Leute sind, die ich auch nicht verstehe. Die sind nicht obdachlos. Aber wenn ich manchmal sehe, wie Leute hygienisch vorgehen, da gruselt's mich. Ich sehe völlig normal angezogene Frauen, die sich auf Treppen setzen und dann den Inhalt, also auf öffentliche Treppen, wo zig Leute, also wo die Öffentlichkeit drüber latscht, ihre Handtasche ausschütten und da irgendwas suchen. Also die schütten das auf den Boden. Leute fassen Türgriffe an, fassen sich dann ins Gesicht. Leute kommen nach Hause von draußen, unterwegs, von Tag außen und waschen sich nicht sofort die Hände. Undenkbar für mich. Erst was ich mal Hände und dann habe ich noch so ein Desinfektionsmittel. Jetzt kann man sagen, ja, du übertreibst. Andererseits, ich bin selten krank. Ich war jetzt dieses Jahr mal kurz für das erste Mal, aber das muss irgendeine Infektion, Magen-Darm, das habe ich mir irgendwo aufgehört, da konnte ich, glaube ich, nichts für. Und dann war es ja schon wieder 10 Jahre her. Also das kommt nicht so oft vor. Das heißt, wenn man sich gegen diese ganzen Keime schützt, es ist was anderes, wenn man im Wald lebt. Da ist die Natur. Und da muss man nicht so rumtun, da muss man sich, wenn man jetzt beim Campen ist, an einem See und das ist alles natürlich, da reicht es, wenn du die Hände ins Wasser tust und man sieht es nicht mehr. Aber in der Stadt ist es ekelhaft. Jetzt war also meine Frage bei dem Typen, und das war übrigens der erste Obdachlose, den ich gesehen habe, der schlechte Haare hatte. Die meisten haben unglaublich gute Haare. Und der hat jetzt meine Theorie widerlegt, wobei man weiß natürlich nicht, wann der obdachlos und in diese Situation gekommen ist. Vielleicht war er die längste Zeit einer, der sozial normal gelebt hat und erst spät in die Obdachlosigkeit gekommen ist. Ich gehe davon aus, ich unterstelle, dass er obdachlos war, weil es ist recht selten, dass Leute aus Mülleimern essen. Deswegen die Frage ist die, macht er das gerne? Man kann sagen, ja, das macht ja keiner gerne. Weiß man nicht. Es gibt so viele Leute, denen vieles nicht aus. Er hat dann da diesen Streichkäse, das hatten die Leute dann so Plastiktüten getan, wie ich das ja auch mache, und zugemacht. Die hat dann aufgemacht und hat das dann abgeleckt. Das war das widerlich. Andererseits, vielleicht stört den das auch nicht. Aber es kann natürlich auch sein, dass bei diesen Fütterung ist, glaube ich, nicht das richtige Wort, bei diesen Armenspeisungen, bei diesen Tafeln, glaube ich, heißt das, ja, dass da die Bürokratie zu hoch ist und dass der vielleicht auch zu verrückt ist, um dahin zu gehen. Das kann ja auch sein. Nur weil jemand verrückt ist, kann man ihn ja nicht verhungern lassen. Das heißt, man müsste eigentlich mehr sich um diese Leute kümmern, die die Städte durchstreifen und die völlig haltlos sind. Und damit ist es nicht getan, dass man denen eine Wohnung gibt. Das werden die nicht, die sind nicht obdachlos, weil sie keine Wohnung gefunden haben. Weil ich war auch die längste Zeit, hatte ich keine Wohnung, habe immer irgendwie Unterschlupf gefunden. Barmherzige Leute haben mich bis zu einem bestimmten Punkt bei sich wohnen lassen. Und dann irgendwann ging es gar nicht mehr. Und da habe ich dann Gott sei Dank eine gefunden. Das war extrem knapp. Also ich habe schon ein paar Nächte im Auto übernachten müssen. Das war sehr unangenehm in den frühen Jahren. Das kann dazu geführt haben, dass ich jetzt so unlustig bin, irgendwie hier die Wohnung aufzugeben und in die Fremde auszubrechen. Ich bin so froh, dass ich eine Wohnung darüber im Kopf habe und dass hier eine Heizung funktioniert. Aber die Frage ist, Obdachlose sind ein anderes Problem, als viele Leute glauben. Zum Beispiel in Los Angeles, da meint man, dass die Welt dort glamourös und wundervoll ist. Die Hälfte der Stadt, die ist mit Zelten von Obdachlosen überzogen, weil viele Obdachlose aus anderen Bundesstaaten das milde kalifornische Klima zu schätzen wissen. Und sie wissen vor allen Dingen auch zu schätzen diese Nachsichtigkeit, die ihnen da entgegengebracht wird. Denn das Motto von zum Beispiel Santa Monica, das ist der Ort am Meer, gleich neben Venice Beach, der scheint das Motto zu haben, easy on drifters, tough on the taxpayer. Also wir sind locker bei Obdachlosen, die auf Kinderspielplätzen kampieren und da auf die Rutschen kacken. Aber sobald man da falsch parkt oder falsch abbiegt oder das Auto irgendwo hinstellt und es ist eine Sekunde drüber, dann kommen da sofort diese kleinen Autos angefahren mit den Politessen und die schreiben dich auf. Ein Thema, was sich nie manifestiert, das sind die lokalen Obdachlosen. Es wird viel über Flüchtlinge und wie schlecht es ihnen geht. Wenn man an einem Boulevard wie der Leopoldstraße sitzt, da kommen im, ich möchte jetzt sagen, 10-Minuten-Takt, ich glaube, es sind sogar engere Taktungen Leute und durchsuchen dort die Mülleimer. Das bedeutet nun nicht direkt, dass die das müssen, aber vielleicht versuchen sie, ihre kärgliche Rente, auf die man ja inzwischen Steuern zahlen muss, also man hat Geld schon abgezogen gekriegt und dann kriegt man, wenn man es überhaupt noch erlebt, im Alter von, ich weiß nicht, 70 ist es ja wohl inzwischen, da kriegt man dann für die letzten 3 Jahre, die man noch durchhält, oder die letzten 5, kriegt man ein bisschen Geld. Aber das ist nicht so, dass du dann sorgenfrei bist. Das heißt, die Folter hört niemals auf, du musst es dann auch versteuern. Und diese Leute, die dann die Mülleimer durchsuchen, die hoffen da vielleicht noch eine Pfandflasche zu finden, um sich ihr kärgliches Einkommen aufbessern zu können. Dass das jemand gerne macht, kann ich jetzt schwer glauben. Allerdings kann ich auch schwer glauben, dass jemand den Inhalt seiner Handtasche auf den Boden kippt oder dass man sich auf eine öffentliche Treppe setzt. Alles Dinge, die ich nicht mache. Es kann sein, der nennt mich Etepetete. Ich streichel Hunde, gebe ich zu, aber danach wische ich mir mit so einem Tuch diese, ja, Erfrischungstuch heißt es, aber die sind so auch leicht desinfizierend. Damit wische ich mir die Hand ab. Hunde mal gern, also wenn sie mich nicht anbellen, wie es mir noch nicht passiert ist. Es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit damit verbringe, im Park zu schiffen. Aber neulich war es doch so, dass ich da die Enten erschreckt habe. Davor war es schon mal, das ist so ein Spanner Eichhörnchen, das hat mich angeglotzt. Und erst als ich das dann entdeckt habe, da ist es dann abgehauen. Und neulich stand, das ist jetzt alles innerhalb von 4 Monaten, die Intervalle, da stand ich da und da kam ein Hund auf mich zugelaufen, der hat mich angebellt. Und offensichtlich hat das ein Hund hinter mir gehört, der hat dann wiederum diesen Hund angebellt und ich war quasi im Crossfire von 2 kläffenden Hunden und da soll man jetzt in Ruhe schimpfen. Und wo gemerkt, ich bin im tiefen Unterholz, wo es eigentlich kein Hund irgendwas zu suchen hat, aber wahrscheinlich jagen die da Hasen oder Kaninchen oder irgendwas. Ja, da sollst du in Ruhe schiffen, wenn 2 Köter dich ankläffen. Ich habe dann wirklich, ich mag Hunde gern, aber das war so ein Mittel, das sind diese mittelgroßen Spacko-Köter. Ich habe dann Zeug nach dem geschmissen, der ist abgehauen. Ein kleiner Fehler hatte sich in der letzten Show eingeschlichen. Ich war durcheinander gekommen mit den Namen von Show Creators, also von den Leuten, die Fernsehshows, Fernsehserien erfinden. Ich hatte fälschlicherweise gesagt, dass die, wie ich finde, witzige Show, dieser Lucifer, das ist so leicht metaphysisch, aber es ist gerade noch so, dass ich es gucken kann, weil wenn da nur so diese schlechten Special Effects sind, da nervt mich das zu sehr. Aber das geht gerade noch und wie gesagt, ich bin von dem Typen begeistert. Jetzt war es so, dass ich gesagt hatte, dass diese Show Lucifer created, also erfunden wurde von Doug Allen, dem Creator von Entourage, eine Show, die hier nicht läuft, die aber sehr gut ist, eine Hollywood Inside Show. Die Wahrheit ist, und das hatte ich durcheinander gekriegt, dass der Creator von Lucifer Tom Campinos ist. Tom Campinos ist der Typ, der die schlechte Serie Californication created hat. Also offensichtlich hat das drauf, nur Californication ging aus vielen Gründen, die ich schon mehrfach genannt hatte, völlig daneben. Erstens völlige Fehlbesetzung. Duchovny, der überhaupt nicht dieser Typ ist, der soll ja immer rauchen, dieser Typ, und so ein bisschen fertig sein, und der sieht ja zu gesund aus und der raucht nicht, was man als Raucher oder immer in meinem Fall ja immer sieht, dass amerikanische Schauspieler meistens nicht rauchen. Wo es echt rüberkommt, ist Sean Penn. Bei Johnny Depp, klar, echter Raucher. Michael Douglas früher, echter Raucher. Also die können das, aber sie werden halt oft für die Rolle gezwungen, diese ganzen Fitnesstrainer-Gestählten und Superdiäten, keine Carbohydrates, keine Kohlenhydrate und kein Fett und kein Käse und so, die werden ein Deibel tun, dass sie Zigaretten rauchen. Deswegen können die das nicht. Deswegen sieht das immer blöd aus. Und deswegen hat das nicht funktioniert. Und vor allen Dingen, weil der Autor, und der war ja Filmautor, der Typ da, Duchovny in Californication, dass der ein Frauentyp ist und dass der am Set dabei ist, das ist Quatsch, jedenfalls beim Film. Beim Film ist der Autor am Set nicht geduldet. Das ist die Ausnahme, wenn einer sehr, sehr groß und sehr berühmt ist, dann braucht man ihn manchmal, aber im Normalfall ist es abgeschlossen und das Buch ist schon 100-mal überarbeitet worden und man weiß ja nie, von wem was wirklich ist. Also es ist immer schlecht, wenn viele Autoren im Abspann stehen. Das heißt nicht, wie ich früher gedacht habe, oh, das ist ein gutes Team, die sich zusammengesetzt haben. Nein, nein, das bedeutet immer, dass der eine das so gemacht hat, dann hat der nächste das überarbeitet und der nächste. Und nicht jeder, der dran gearbeitet hat, kriegt einen Credit. Das wird ja auch nochmal extra verhandelt. Also je nachdem, wie mächtig der Agent ist. Und bei vielen Filmen, da ziehen die auch ihren Namen zurück, wenn die den völlig versauen. Wie zum Beispiel dieser Film Burt Wonderstone. Da habe ich mal von den Originalautoren gehört, was das eigentlich sein sollte. Und dann haben die das so vergeigt, dass es die letzte Scheiße war. Und soweit ich weiß, lief das auch noch nicht im normalen Fernsehen. Und der ist ja von, was weiß ich, 12 oder 13 oder 14. Das muss, wie gesagt, vielleicht ist er auch sensationell. Aber ich habe gehört, es war erstens finanzieller Flop. Und Leute, die ihn gesehen haben, haben gesagt, das ist der letzte Scheiß. Um das richtig zu stellen, die Show Lucifer, die Serie Lucifer, ist von Tom Campinos. Doug Allen ist der Creator von Entourage und der Hauptdarsteller, und das hat mich wahrscheinlich rausgeworfen, weil ich irgendwie mit diesen beiden Toms hat mich das durcheinander gebracht. Tom Ellis, das ist der Typ, der den spielt. Kuriosität am Rande, wo ich gerade von Shows, Schauspielern, Filmen spreche. Bei den Oscars, da kriegen ja die Leute, die dort präsentieren, immer Gift-Sets, das klingt harmlos, also Geschenksets, in einer Größenordnung, die für sie wahrscheinlich nichts Besonderes ist, weil das sind alles Millionäre, Multimillionäre. Aber damit man sie überhaupt dahin kriegt, und offensichtlich kann man so reich sein wie nur möglich, trotzdem hat man immer gerne noch gratis Zeug. Und normalerweise sind da so Sachen drin wie Tickets und Hotelgutscheine für so Ferienresorts in der Wine Country, oben in Napa Valley, oder so Spa-Behandlungen, mehrere Tage in einem Spa, Botox-Produkte, dass man nicht schwitzt und die Pipapo. Da gibt's dann so Coupons, damit man sich die Zähne bleichen lassen kann, Skitrips irgendwohin, also so weiter und so weiter. Und dieses Jahr 2018 war es so, dass der Wert etwa 100.000 war, $100.000, der Produkte, die da drin waren, wenn sie denn jemand bezahlt hätte. Weil das ist ja so, dass am Schluss der Oscars, beim Abspann, den niemand guckt, da werden immer hunderte von Firmen genannt, die Oscars unterstützt haben. Die Frage, die ich nicht beantworten kann, ist, müssen diese Firmen, dass sie gratis ihre Produkte an die Oscar-Präsentatoren weitergeben, müssen sie dafür zahlen, oder ist es ein Auswahlprozess der Produzenten, die sagen, ja, Estee Lauder ist eine anständige Marke, die darf für eine halbe Million Dollar und Sachen, also im Gesamtpreis natürlich, es kriegen ja alle dann den gleichen, ist ja nicht so, dass die einen dies und die das, sondern die sind immer zusammengepackt und die haben alle den gleichen Inhalt. Dass die Firma, ich sage jetzt Estee Lauder, ich weiß nicht, ob die das gehabt haben, ja, das ist eine anständige Weltfirma, die dürfen das machen, oder die Firma Ford, die darf den Leuten ein Auto schenken, ob die dafür auch noch zahlen müssen. Das Kuriose war nur, dass sie im Zuge der MeToo-Bewegung, also der Vergewaltigung und Belästigung von Frauen, folgende Zusatzelemente in diesen Oscar-Giftbags drin hatten, nämlich neben den wertvollen Dingen, also dass man so ein Diamond Necklace, also so eine Diamantenkette hatte, natürlich angeblich selbst schon nicht aus Blutdiamanten, konfliktfreie Diamanten, Behandlungen, wie ich schon gesagt habe, und den üblichen Coupons. Da waren dann auch Dinge drin wie Pfefferspray, Body Alarms, da weiß ich nicht genau, was das ist, also offensichtlich geht, da wird da was ausgelöst, wenn man auf den Knopf drückt, das ist dann so ein Alarm. Und dann das, was als ein Bill Cosby bezeichnet wird, nämlich ein Set, mit dem man auf die ganz schnelle und kompliziert testen kann, ob der Drink mit Roofies oder mit Betäubungsmitteln verseucht ist, was ja eine Nummer ist, die Bill Cosby gerne gemacht hat. Der hat ja Frauen auf sein Hotelzimmer gelockt, hat gesagt, ja, wir reden mal auf deine Karriere, hier willst du was trinken und so. Und da hat er ihnen was reingemixt, dann sind sie umgekippt und hat er sie vergewaltigt. Der hat im Grunde die ganze Sache losgetreten, und dann ist es ja ganz bekannt, dass Harvey Weinstein und dann der Regisseur von Rush Hour, Brett Ratner, Hollywood ist natürlich nicht unschuldig. Und deswegen haben sie jetzt Verteidigungsmaterial in diese Hollywood-Oscar-Giftbags reingepackt. Ah, gutes Video habe ich gesehen, ein Musikvideo von der Sängerin Duffy, die ich schon mal als angenehm vermerkt hatte. Die hat eine gute Stimme, sieht irgendwie auch gut aus, so jüngeres, blondes Mädel. Und die hat ein Video gemacht, was schief gehen könnte. Total günstig, aber eine gute Idee. Die singt einen emotionalen Song und dabei weint sie die ganze Zeit. Sie in Großaufnahmen und sie weint, das Stück heißt Warwick Avenue und das finde ich exzellent, weil das kostet nicht viel, ist eine gute Idee und bringt den Song fantastisch rüber. Klar, man kann in den frühen Jahren, da war das Michael Jackson Thriller-Video, es war damals das teuerste Video aller Zeiten, weil da tanzende Zombies waren. Ja, okay, da kann's jeder. Aber mit einem Video, was eigentlich praktisch nichts kostet, dann setzt du dir hin, leuchtest ein bisschen aus und dann drehst du das und die ist ja eine große Aufnahme. Das ist eine relativ gute Idee, die aber auch schief gehen kann, wenn es einer nicht bringt. Duffy hat's gebracht. Ah, die Tauben, warte mal kurz.
Weißt du, der Blockpart geht ihr von meinem Dach runter. Unglaublich nervige Viecher.
Es gibt unglaublich viel Zeug, was ich jetzt niemals brauchen, nutzen oder auch nur in Erwägung ziehen würde. Ich bin neulich irgendwo vorbeigekommen bei so einem Liquorshop, würde es in Amerika heißen, wo die so Spiritosen verkaufen. Da hingen draußen so Flyer und da standen so alle möglichen Seminare kann man da wohl belegen. Also man kann Whisky-Seminare belegen, Wein-Seminare und Champagner-Seminare. Das ist relativ teuer, ein Hunderter. Und dann sind Leistungen dabei, da sind 8 edle Champagner, leckere Tarte, keine Ahnung, was ist, Wasser, Brot, Unterlagen, keine Ahnung. Dann lernt man also darüber, was Moët, Röderer, Teitinger, das ist jetzt beim Champagner, was das bedeutet. Dann gibt's einen anderen Deluxe, die neue Elite, das kostet mehr, 135. Neben den herausragenden Prestige-Cuvées einiger berühmter Häuser gibt es inzwischen 30 bis kleinere Champagner-Cuvées. Meine Frage ist, muss man jetzt, wenn man saufen will, muss man da so viel drüber wissen? Das ist genauso, was mich immer gestört hat in München beim Oktoberfest, dass man sich da in so eine Tracht wirft, um da dumm und blöd Biere hinter die Binde zu gießen. Ich habe mich doch zum Koksen früher auch nicht verkleidet und habe mir ein verschwitztes Unterhemd angezogen, damit ich aussehe wie ein Kolumbianer. Man macht's halt und dann macht man irgendwas anderes. Aber muss man denn über das Zeug, was man eventuell gerne trinkt, muss man da so viel drüber wissen. Und bei dem Geld, da kann man sich noch ein paar Flaschen kaufen, da weiß man doch, was man gerne hat. Das ist vermutlich für diese Blödschwafler, die das irgendwie rechtfertigen müssen, dass sie gerne saufen und dass sie dann darüber irgendwie faseln. Und das gibt es natürlich dann auch mit Whisky, da ist ja eine ganze Industrie drauf aufgebaut. Da gibt's ja riesige Unterschiede, ob das Whiskey oder Whisky heißt. Das eine ist Bourbon, das andere ist Scotch und irgendwas. Wenn das alt ist, ist es besser. Whisky Deluxe, edel und rar. Also dann gibt's Single Malt, das schottische Gold, Irland, die Auferstehung. Und das sind so Seminare, die kosten alle so um die 100 €. Und meine Frage ist, wenn man gerne Whisky säuft, was ja hier und da vielleicht noch vorkommen mag, aber das ist doch im weitesten Sinne eigentlich vorbei. Und das sind doch fast nur noch ältere Leute, die Whisky trinken, weil das ist kein Modegetränk. Und das pur zu trinken, macht ihr das noch? Geht ihr in eine Bar und bestellt einen Scotch Single Malt mit etwas Wasser und dann brennt das? Ich habe das nie gerne gemocht. Das kann doch nur was für diese Schwafler sein, die so drüber reden wollen, so, ah ja, wir haben diesen ganz tollen Melod, den wir da jetzt halt, das ist doch alles nur was für Schwätzer, oder? Wer nimmt sich die Zeit, da ein Seminar zu machen, um dann irgendwas über Alkohol zu erfahren? Bevor ich aufgehört habe zu saufen, habe ich praktisch nur Wodka getrunken, aber nicht pur, weil mir diese Shot-Nummer, die mochte ich nie, wollte ich mich nie dran gewöhnen. Ich bin tief davon überzeugt, dass das ungesund ist, dass das Kehlkopfkrebs erzeugt und ich mag's nicht. Ich kann es nicht leiden, wenn das so brennt. Warum? Wenn man auf der anderen Seite einen gepflegten Wodka-Cocktail trinkt, von dem man nicht stinkt und man hat nicht diese Alkoholfahne, wunderbar ist das. Deswegen hatte ich vor vielen Jahren eine Mixtur entwickelt, die ich euch gerne weitergebe, weil ich sie nicht mehr nutze, weil ich trinke so gut wie nichts mehr. Das habe ich genannt nach meinem ersten Buch, Knisterpulver. Ich sage euch erstmal die Grundstruktur, die habe ich dann modifiziert. Und zwar bin ich davon ausgegangen, wahrscheinlich nicht zu Unrecht, dass man ja, wenn man was trinkt, nicht unbedingt am nächsten Tag die großen Schwierigkeiten haben will. Das ist nach meiner Erfahrung bei Wodka meistens nicht der Fall, wenn man sich an ein paar Kleinigkeiten hält. Erstens, es müsste einigermaßen okayer Wodka sein, also nicht eine große Plastikflasche, 2 Liter, wo einfach nur Wodka draufsteht, sondern es sollte eine von den gängigen Marken sein. Ich habe mir eingebildet, ich mag Absolut, aber ich bin sicher, es gibt noch 50 andere und heute sowieso, da gibt's Grey Goose und 360 und wie sie alle heißen, jeder Rapper hat eine Wodka-Marke. Jedenfalls mixt man das mit einem Getränk, das heißt Cola Light Lemon. Gibt's nur von Coca-Cola. Cola Light Lemon. Das ist schon mal gut, aber das bedeutet nur, dass kein Zucker drin ist. Das heißt, man hat am nächsten Tag nicht die wahnsinnigen Kopfschmerzen. Damit es aber noch richtig gesund ist, tut man dazu noch wenigstens, je nachdem wie groß der Cocktail ist, eine halbe bis eine ganze Limette frisch gepresst rein, was einigermaßen Arbeit macht, wenn man so beim dritten, vierten ist und dann noch so ein bisschen mixt. Aber dadurch, dass das so frisch schmeckt, ist es extrem süffig. Es kam auf Partys extrem gut an, nur waren die in der fälschlichen Überzeugung, dass ich ihnen die Limetten da auspresse. Ich sage, nee, das machst du mal schön selber. Ich kriege hier schwimmelige Finger von. Du presst dir die Limette aus und dann mache ich dir den Cocktail. Ich bin doch hier nicht der Barmixer. Ich habe das halt aus Jux und Dollerei gemacht. Und das war ein exzellenter Cocktail. Also, Wodka, Cola Light Lemon. Und es muss eine Limette reingepresst werden und das dann schön verrührt. Da hat man ein unglaublich gesundes Gefühl. Weil ich aber faul bin, habe ich es dann nachher modifiziert und habe dann das alles mit Cola und Limette weggelassen und habe entdeckt, dass der gute rosa Grapefruitsaft ja genauso gut ist. Das heißt, erstens ist es rosa, was ja sowieso schon mal gut ist. Champagner ist gut, aber es ist noch besser, wenn er rosa ist. Und so habe ich das bei dem Cocktail auch gesehen. Und bitte nennt ihn nicht Pink Panther. Es gibt es bei Lidl, da ist er gut. Und aus irgendeinem Grund schmeckt dieser rosa Grapefruitsaft bei Aldi noch einen Hauch besser. Aber der ist bei Lidl völlig okay, also muss da jetzt nicht riesige Umwege fahren. Nur vor die Wahl gestellt, würde ich eher den von Aldi nehmen. Und den mixt man mit Wodka, ein paar Eiswürfel rein und da hat man gepflegten Drink. Da muss man nicht diesen ganzen Schwachsinn über Whisky und Champagner und diesen ganzen Scheiß schwafeln. Wenn man schwafeln will, dann kann man über Jazz schwafeln. Das ist aber total einfach, weil es dann, wenn ihr wollt, gebe ich euch noch schnell einen Crashkurs im über Jazz schwafeln, mit dem ich gute Erfahrungen gemacht habe. Pass auf.
Hallo, hallo.
Hier ein Angebot für die ganz Cleveren. Der Couch-TV Blowout-Sale. Alle meine Alben plus die erste Ausgabe der Printversion von Knisterpulver, das Buch plus das Album Best of Elmi Radio Show plus für die ganz pfiffigen und schnell entschlossenen mein erstes Buch Baywatch Nights als Bonus. Dieses Buch gibt es allerdings nur, solange der Vorrat reicht. All das zum unschlagbaren Superpreis von 99 Euro, inklusive Versand.
Klasse, was?
99 Euro für das komplette Super-Komplett-Paket. Premium Entertainment von Thorsten Passek.
Hey now.
14 Alben kommen zu euch als MP3-File inklusive Originalcover auf USB-Stick. Plus Knisterpulver das Buch. Per Post, Freihaus. Einzeln gekauft würde diese Sammlung mindestens 152 Euro kosten. Ohne Versand. Ihr spart gewaltige 53 Euro. Frisches Spitzenentertainment. Ohne Zwischenhändler. Direkt vom Erzeuger. Hier die Titel der 14 Alben, die euch erwarten. Knisterpulver. Couch TV. Couch TV 2.0. Bada Bing. Bel Air Patrol. Ping Pong. Servus. X. Untertitel. Crossroads, Sarcastica, Nirvana 500 Meter, Monaco, Best of Elmi Radio Show von Elmar Hörig, Edison Stand-Up Comedy Live und Tabu, ein Abend mit Edison. Regulär kosten diese Alben alleine schon über 140 Euro. Ihr kriegt aber noch das Original Knisterpulver Printbuch dazu. Einzelpreis 12 Euro. Und zwar die erste Ausgabe, die mit dem ursprünglichen, dem falschen Verlagsaufdruck. Lange Geschichte. Für euch die Cleveren, hier im Couch-TV Blowout Sale, jetzt für nur 99 Euro frei Haus. 14 Alben, plus Knisterpulver das Buch, plus, wenn ihr schnell seid, mein erstes Buch, Baywatch Nights. Bezahlung per PayPal oder Überweisung. Details auf der Couch-TV-Seite. Bearbeitungszeit kann bis zu 7 Werktage betragen. Digitale Inhalte und Bücher sind vom Umtausch ausgeschlossen. Das Angebot ist zeitlich begrenzt. Es endet, wenn es nicht mehr auf folgender Seite aufgeführt wird. couch-tv.de bzw. Weiterleitung auf couchtvblog.wordpress.com. Wichtig ist, wenn man mit Leuten über Jazz schwafelt, dass die Protagonisten 3 Checkpunkte erfüllen. Sie müssen schwarz, heroinsüchtig und tot sein. Die Ausnahme ist der Trompeter Chet Baker, der wenigstens 2 aus 3 dieser Kriterien erfüllt, heroinsüchtig und ist tot. Alle anderen kann man ganz locker runterspulen, wenn man sich 4 oder 5 Namen merkt. Da ist in erster Linie Miles Davis, das ist sozusagen wie die Rolling Stones beim Jazz, den kennt nun wirklich jeder. Keiner kennt wirklich die Stücke von dem. Die haben immer irgendwas mit Blue im Titel, wie bei den anderen Typen auch. Dann Thelonious Monk, John Coltrane und Charlie Parker. Und wie gesagt, eben der erwähnte Chet Baker, der ist sozusagen die Wildcard. Die spielen meistens Saxophon, Ausnahme ist Monk, der spielt dieses komische Piano, dieses Bebop-Piano. Parker spielt Saxophon, Coltrane Saxophon, Davis Trompete und Baker auch Trompete. So, und damit habt ihr es im Grunde schon. Die einzelnen Stücke kann keiner unterscheiden. Ihr sagt halt die frühe Phase, das ist es schon. Die Typen müssen tot, heroinsüchtig und schwarz sein. Und wenn man sagt, ja, die Ausnahme ist Chet Baker, der hat es voll drauf. Das ist alles keine schlechte Musik, nur ich würde mir das nicht anhören, um dann nichts anderes zu machen. Das kann man, wenn man eben einen Knisterpulver drink nimmt und in angenehmer Konversation in einer Bar sitzt, da kann das in runtergedimmter Lautstärke durchaus cool klingen, wenn da hinten drin einer so in so eine Trompete reintustet. Aber ich will denen nicht absprechen, dass da irgendeine Qualität dran ist. Es ist hauptsächlich für mich eine unterlegen Musik, um sich dabei zu betrinken. Ich weiß nicht, was man dazu sonst machen kann. Sport kann man keinen machen, dafür ist es zu depressiv und zu langsam meistens. Und dann dudeln die immer noch so, gehen sie immer so hoch und pusten da rein. Das Ganze ist eine unglaublich spezielle Form. Aber bevor man anfängt, über Alkoholiker zu schwafeln, da schwafelt man lieber über Jazz, weil da haben die Leute überhaupt keine Ahnung. Also ich habe noch nie hat einer gemerkt, dass ich nun überhaupt nichts höre. Ich habe gesagt, ja, ich find Monk ganz gut, Chet Baker. Die haben alle keine Ahnung. Die Leute schwafeln nur. Schwarz, heroinsüchtig, tot. Ich hatte doch neulich schon mal gesagt, dass sich die Dinge, die man in den frühen Jahren sich gemerkt hat, dass die nicht rausgehen. Und da kann kommen, was will. Ich werde diesen Text immer kennen. Memo from Turner, da könnt ihr mich nachts um 3 wecken. Wehe, ihr macht das. Ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass das vielleicht mein Lieblings-All-Time-Stück von den Rolling Stones ist. Wobei die Version, die ich gut finde, das ist Mick Jagger Solo. Das war aus dem Film Performance, den er in den frühen Jahren gemacht hat. Und ich habe den, 6, 7, 8 Jahre später erst entdeckt. Beziehungsweise den Film habe ich nie kapiert so richtig. Da ist er irgendwie 2 Leute und dann ist er androgyn. Mal ist er eine Frau, mal ist er Mann. Natürlich habe ich das sofort kopiert und habe mich genauso angezogen. Jedenfalls gibt es da eine prägnante Stelle. Da lässt Mick das Memo from Turner vom Stapel. Das ist wohl eine Version, wo die Stones nicht mitspielen, sondern es ist wohl nur Mick mit einem guten Gitarristen namens Ray Kuder, der diese coole Slide-Gitarre spielt. Und ihr habt jetzt die Ehre, das Privileg, nein, das Vergnügen, Zeuge zu werden dieser künstlerischen Darbietung. Dass euer Lieblings-DJ Tony the T, Memo from Turner, ansagt. Und dann Mick und ich zusammen noch Memo from Turner singen. Hä? Mick. Und ich.
Well, some fine music coming up. We're gonna give away 10 tickets for Jackie the Joke Man. On the weekend, he's doing Flappers in Hoboken. Later on this station, BB has a very special Supertramp superset for you. And now, he is the only man that I take memos from. His name is Mick Jagger. He's doing the memo from Turner. And right away, he asked the crucial question, right here, on WMBC.
Did I see you down in San Antonio on a hot and dusty night? You were eating eggs at Sammy's, where the black man there drew his knife. How you drowned that Jew in Rampton as he washed his sleeveless shirt. You know that Spanish-speaking gentleman, the one we all call Kurt. Calm down, gentlemen, I know there's some mistake. How forgetful I'm becoming now you fixed your business straight. I remember you in Hemlock Road in 1956. You're a faggy little leather boy with a smaller piece of sticks. Oh, you lashing-smashing hung-up man, your sweat shines sweet and strong. Your organ's working perfectly, but there's a part that's screwed on wrong. Weren't you at the Coke convention back in 1965? You're the Miss Great Grey executive I see heavily advertised. You're the great grey man whose daughter licks policemen's buttons clean. You're the man who squats behind the man who works the soft machine. Calm down, gentlemen, our love is all I crave. You still be in the circus when I'm laughing, laughing in my grave. When the old man do the fighting, and the young girl all looks on, and the young girls eat their mommy's meals from tubes of plasticon. Beware it, please, my gentle friends, from all the skins you breed. They got a tasty habit to eat the hands that bleed. So remember who you say you are, and keep your noses clean. Boys will be boys and play with toys, so be strong with your beast. Oh, Rosie dear, don't you think it's queer? So stop me if you please. My baby's dead, my lady said, you gentlemen, now you all work for me.
Premium Entertainment für zu Hause und unterwegs.
Ja.
Alle Titel gibt es unter knisterpulver.de/Alben.
Also halt.
Knisterpulver.de Rubrik Alben.
Hey now.